zwei kleine Nerds.
So, welcome, welcome. Und Merry Christmas zu unserem Weihnachts...
Herzlichen Glückwunsch zu Weihnachten.
Zu unserem Weihnachtsspecial. Merry Christmas. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und hattet eine schöne Zeit. Jetzt gibt es ein bisschen Weihnachtsspecial auf die Ohren.
Ja.
Würde ich sagen. Wie ist bei dir Weihnachten geplant?
Wir haben jetzt, wenn die Folge rauskommt, ist irgendwie 9 Uhr an Heiligabend oder so, ne? 9 Uhr morgens. Ja. Haben wir, glaube ich, letztes Jahr so gemacht, ja, ne? Aber ich glaube, jetzt schlafe ich noch.
Okay.
Und gleich kommt mein Bruder und seiner Freundin und ich bin wahrscheinlich bei meinen Eltern, würde ich sagen. Und dann heute Abend gibt es schlesische Bratwürste.
Ja.
Die mein Bruder sich mal explizit wünscht zu Weihnachten.
Okay. Was sind schlesische Bratwürste? Was ist da?
Ah, das ist so, die sind so ganz flüssig, weißt du, die musst du so ganz langsam braten, weil sonst platzen die auf und dann hast du nur noch so Geflodder in der Pfanne.
Okay.
Kann, so ein bisschen.
Ja. Und wie schmecken die?
Geschmacklich würde ich sagen, fast ein bisschen wie Weißwürste. Okay. Vielleicht mache ich mir jetzt Feinde unter den Wurstkonnoisseuren, aber ich finde, die schmecken wie Weißwürste. Ich mag die nicht so gerne. Also ich wünsche mir dann immer was anderes.
Ja, Weißwürste würde ich jetzt auch nicht so essen.
Nee?
Wahrscheinlich würde ich dann die auch nicht so essen.
Okay. Weißwürste finde ich ganz lecker. Die haben aber irgendwie, ich weiß, die sind noch anders. Ich kann es gar nicht beschreiben.
Okay.
Auf jeden Fall ist Weihnachten immer, also Heiligabend immer so das klassische Wurst- und Kartoffelsalat-Ding.
Okay.
Und dann fettes Essen gibt es dann am 1.
Okay.
Da will mein Vater eine Lammkeule machen.
Okay,
sehr
nice.
Gespannt. Und bei euch?
Bei uns ist ja erst der 25. interessant, bei den griechischen Orthodoxen. Der 24. wird gekonnt ignoriert.
Okay.
Ja. Haben wir das schon letztes Jahr erzählt? Haben wir ein Déjà-vu. Auf jeden Fall 25. Also zerreißen wir uns so ein bisschen, weil wir sind dann erst bei meiner Schwiegermama und essen dort Mittag. Dann steigen wir ins Auto, fahren runter wieder nach Frankfurt.
Oh Gott.
Und essen dann Abendessen bei meinen Eltern.
Oh, das heißt, so, ich habe das nicht mal auf 2 Tage aufgeteilt.
Nee, weil es, ja.
Das also, ist zu viel.
Auch kein, also ja, so. Das hat sich irgendwie jetzt so eingependelt die letzten Jahre, weil dann auch meine Schwester, die kann dann nur an dem Tag und keine Ahnung, und keiner will so irgendwie abrücken und wir so, ach komm. Bevor wir jetzt hier diese ganze Familienfetzerei haben, zerreißen wir uns so ein bisschen und sind dann übertrieben voll einfach. Weil wir zweimal krass essen.
Also auch richtig zweimal volles Weihnachtsessen-Programm.
Volle Kanne.
Vorspeise, Hauptspeise, volle Nachspeise, Kanne. Allem. Einfach doppelt.
Meine Schwiegermama, die rastet richtig aus. Ich weiß nicht genau, was sie jetzt vorbereiten wird, aber meine Mama rastet auch nochmal richtig aus.
Habt ihr mal überlegt, das einfach zusammenzulegen, die beiden Feiern?
Eigentlich auch guter Punkt, ja. Siehst du, deswegen gut, dass du.
Könnte man sich ja abwechseln, dieses Jahr in Frankfurt, nächstes Jahr in Koblenz.
Ja, eigentlich schon. Ich werde es mal fürs nächste Jahr in den Raum werfen. Dieses Jahr ist schon, das kann man jetzt nicht mehr, die Pläne, die sind alle schon in den Vorbereitungen.
Ja,
und kaufen klar, schon Sachen und so.
Ja.
Aber vielleicht schafft man das ja mal. Das ist eigentlich ein guter Punkt.
Ich glaube, mit deiner Mutter würde ich mich auch nicht anlegen wollen, wenn sie Weihnachtsessen gekocht hat oder geplant hat.
Oh, nee, das geht gar nicht. Also, nee. Das macht man lieber nicht. Und und deswegen zerreißen wir uns so ein bisschen und dann am 25. und dann, ja, 26, also 24 sowieso nichts, ist bei den Greeks nichts. Also wird nicht zelebriert und am 26. dann nochmal Reste essen.
Mhm.
Und am 27. wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen. Und alles dann so langsam so da durch.
Ja. Ja, viel, viel, viel ums Essen. Ne? Ich habe auch gleich irgendwie, du hast eigentlich gefragt, und wie ist Weihnachten geplant? Ich habe aber auch nur über das Essen geredet.
So. Ja, es ist ja eigentlich so auch, der Fokus. Es geht ja eigentlich nur ums Essen. Also man geht da hin, essen, okay, dann macht er noch ein bisschen Geschenke, Bescherung oder so. Davor, danach, irgendwann. Okay, Bescherung machen wir jetzt eigentlich nur noch auch wegen dem Kleinen. Eigentlich kriegt er wahrscheinlich so 50.000 Geschenke und die anderen alle nichts. Weil alle halt für ihn dann so irgendwie was holen. Ja. Und dann, dann macht er ein bisschen was bei der Schwiegermama auf, dann geht er zu den anderen Oma und Opa, macht da noch ein bisschen, also da kommt noch die Tante und der Onkel und alle haben was und so und die Eltern natürlich auch und dann macht er da irgendwie 10 Dinge auf oder so.
Naja.
Ich will ja auch nicht den Leuten verbieten, was heißt verbieten, ist ein blödes Wort, aber ich finde auch immer, das heißt immer, aber diese eine Freude will ich denen lassen, so weißt du, so zu Weihnachten soll er halt von mir aus reich beschenkt werden und dann hat er auch Spaß, dann freuen sich auch die, die schenken. Und,
ja, ist halt ja, nur schade, dass du dabei so schlecht wegkommst, ne?
Ja, ist halt so leider. Du, ich gebe quasi meine Geschenke der nächsten Generation weiter. Das, ja, das ist halt der Deal, wenn du Kinder machst. du kriegst, also ich krieg bestimmt auch was, so wie ich meine Frau kenne. Aber generell ist der Fokus, liegt auf die nächste Generation, was ja auch okay ist. Ja. Was ja auch richtig ist. So, genug Weihnachts- Tamtam.
Weihnachtstamtam. Oh, mir fällt gerade ein, wir haben tatsächlich auch noch richtig Pläne. Sorry, das muss ich dir nochmal kurz reingerätschen. Wir wollen am 27. noch auf. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ups. Wie hoch ist die Chance, dass die Freundin von meinem Bruder zwischen dem Release der Folge und der Bescherung abends in diese Folge reinhört?
Zwischen dem Release der Folge und. Achso, die Bescherung ist dann abends.
So um 6, 7 rum vielleicht. Kann ich ruhig ausplaudern.
Ist sie eine, also hört die öfter rein?
Die hören immer gemeinsam rein, aber dann so, ich denke an Heiligabend haben die wahrscheinlich andere Sachen im Kopf, als in unseren Podcast reinzuhören.
Egal, ich erzähl's jetzt während der Autofahrt zu euch dann oder sowas.
Ja, das ist nur eine Stunde. Okay. Wobei, wir müssen jetzt in den ersten 8 Minuten droppen, das ist scheiße, ne? Ich erzähl's nicht.
Okay. Oder erzähl's ganz am Ende.
Okay, alles klar.
Falls wir eine Stunde schaffen.
Ja. Bestimmt schaffen wir eine Stunde. Wir haben uns ja nicht abgesprochen heute mit der Vorbereitung, weil du das explizit nicht wolltest. Das heißt, ich rechne damit, dass wir jetzt beide...
Wollen ist ein starkes Wort, ich konnte nicht.
Du konntest nicht?
Nee.
Okay.
Weil ich am Telefonieren war.
Ja, egal, auf jeden Fall, was ich nur sagen wollte ist, wir haben jetzt wahrscheinlich beide eine volle Folge vorbereitet. Ziehen das jetzt unsere Programme einfach hintereinander ab, oder...
Ich weiß nicht, ob ich eine volle Folge vorbereitet habe.
Okay, du kannst ja mal anfangen.
Soll ich anfangen?
Ja, fang mal an.
Ich möchte ein schönes Weihnachtsmärchen vorlesen. Und ich fange jetzt mal an, ja? Das Weihnachtsmärchen von den zwei kleinen Nerds. Es war einmal ein kleines Podcast-Studio. Pavlos drückte auf Record. Sebastian räusperte sich und zack, Error, Weihnachtsfolge nicht gefunden. Unser Deploy ist weg, flüsterte Sebastian. Dann suchen wir es, sagte Pavlos, ruhig wie ein grüner Bild. Im Wald der Legacy-Systeme sprang ihm der Scope-Creep-Kobold vor die Füße.
Wer bitte?
Scope-Creep.
Der Scope-Creep-Kobold, ja, oh ja. Gott. Also ChatGPT gesagt, mach mir mal eine Geschichte mit Zungenbrechern oder was?
Dieser flüsterte, nur kurz eine kleine Änderung. Pavlos hob die Hand, ohne Ticket, ohne Akzeptanzkriterien, kein Zauber. Der Kobold verpuffte, beleidigt. In der Höhle der roten Pipeline wartete der Flaky-Test-Troll. Ich lasse euch nur durch, wenn ich heute gute Laune hab. Sebastian wurde nervös.
Ja.
Pavlos grinste. Wir verhandeln nicht. Wir stabilisieren. Er setzte saubere Weights, feste Selectors und der Troll wurde plötzlich zahm. Ganz am Ende fanden sie das verschwundene Deploy in einer Kiste mit der Aufschrift Final. Sie schippten die Weihnachtsfolge, aber diesmal mit Smoke-Tests. Und draußen schneite es leise, als hätte sogar die Pipeline kurz gelächelt. Das war's. Merry Christmas.
Schöne Geschichte.
Ich fand's auch lustig.
Kannst du noch den Prompt dazu vorlesen, kurz? Der interessiert mich.
Der ist absolut unkreativ.
Absolut basic.
Ja, der ist, aber erstelle mir ein Weihnachtsmärchen. Dann hat er so richtig angefangen. mit Kapitel 1 und 2 und 3 okay. und so weiter. Und dann habe ich ihm aber gesagt, kürzer. Und dann kam das raus.
Du hast nicht mal gesagt, ein IT-spezifisches.
Aber er wusste, weil ich war in meinem Podcast-Projekt bei ChatGPT.
Ah ja, okay, okay.
Da weiß er, es geht um Podcast.
Ah, okay.
Er wusste, es geht um zwei kleine Nerds und so weiter und so fort. Du hast
einen fortlaufenden Thread, wo es nur um Podcast
geht. Genau, und ich habe aber einen Ordner mit verschiedenen Konversationen und da in den allen Konversationen geht es ums Podcasting.
Ah, okay.
Ja, um die Themen. Das mit
der Ordnerstruktur habe ich noch gar nicht ausprobiert.
Genau, um die Themen, um LinkedIn-Posts, um so Sachen. Ja,
verstehe, verstehe.
Deswegen wusste, ist er jetzt so ein bisschen... wusste das. Das
war also meine Lieblingsfigur in der Geschichte war der Flaky Test-Troll.
Ja,
der Scope-Creep-Kobold, den mag ich nicht so, weil den finde ich schwer auszusprechen.
Ja, ich fand den aber auch geil, die Idee halt, du dieses nur kurz eine kleine Änderung. Weil ich muss halt darüber so krass lachen, weil sagt halt immer nur so jeder Entwickler, ja, nur ganz kurz, also eine Funktion nur kurz geändert, passiert schon nichts.
Ja.
Und dann kurz, alles kaputt so.
Schön an Heiligabend nochmal die Produktion gecrashed. Ja. Mach doch mal mit Bananarama oder wie heißt das Bild?
Neo-Banana.
Neo-Banana. Mach doch mal, gib dir mal die Weihnachtsstory und lass dir eine Illustration dazu machen. Und dann nehmen wir die als
Thumbnail als
für die Folge.
Okay, sehr
so eine schöne Comic gezeichnete Illustration, weißt du, mit dem Flaky Test-Troll und dem Scope Creep Kobold und uns beiden.
Was der kann, sind echt so Stories. Ne? Da ist der anscheinend schon gut drin, der Matt Chaddy.
So oberflächliche Stories.
Ja, gut, klar. Das war jetzt, also. Aber ich war sehr überrascht. War sehr überrascht. Und jetzt soll ich mal Neo Banana fragen, oder was?
Ja, gut, geht ja nur um das Bild. Das können wir auch hinterher machen, oder?
Ja. Okay. Ich
dachte nur so eine schöne kleine. So Comic-Stil und so, das kriegt er auch hin, ne? Weil du jetzt immer so realistische Sachen.
Der kann auch, ja.
Muss den auch mal ausprobieren. Also, ich habe das mit ChatGPT da irgendwie in den Bildern rumzudoktern, das bringt ja nichts mehr.
Das kann der auch nicht. Na, nee. Jetzt mit
Kommt
der neuesten
auf die Aufgabe
Version,
drauf an, aber.
Mit der neuesten Version kriegt er das schon so ein bisschen hin. Schwenken wir zu dir rüber.
Ja, können wir gerne machen. Ich habe im Netz einen interessanten Artikel gefunden auf einem Blog namens How Not to Code.
How Not to Code.
How
okay.
Not to Code. Mit Geschichten über Weihnachts- und Neujahrsbugs.
Okay, geil.
Da waren echt ein paar lustige dabei. Ich hau mal so ein paar raus. Es ist 1987. Die Geschichte spielt tatsächlich in Deutschland. Und zwar an der Universität von Clausthal.
Okay. Nehmen wir
an, Clausthal-Zellerfeld.
Keine Ahnung, wo liegt
Clausthal,
das?
Da kommt doch dieses fiese, das fiese Bier alkoholfreie Bier her, was mir neulich so schlecht geschmeckt hat. Ne? Und ein junger Programmierer an der Uni denkt sich, ich bin mal kreativ bei meiner diesjährigen Weihnachts-E-Mail.
Ja.
Und schreibt ein kleines Programm in der Skriptsprache Rex, was auch immer das ist, wie
krass.
Gehört.
Okay, dann egal.
REX. Und dieses Programm zeichnet einen Weihnachtsbaum, so aus Sternen, ne? so ASCII-artmäßig.
Ja, genau.
Also sozusagen, du öffnest die E-Mail, das ist eine Excel-Datei drin, du führst die Excel-Datei aus, die zeichnet dir diesen Weihnachtsgruß auf den Screen.
Ja.
Und dann hat er an einer Stelle Scheiße gebaut und zwar hat er dann programmiert, dass die Excel sozusagen in dein Adressbuch geht, sich alle Adressen rauszieht und dieselbe Weihnachtsmessage an all deine Kontakte weiterschickt.
Ja.
Und hat damit so, also ich weiß jetzt nicht, ob den ersten, aber einen der frühen Computerwürmer programmiert aus Versehen. Weil diese Nachricht hat sich dann rasant weiterverbreitet und hat sozusagen irgendwann das Uni-Netz verlassen, ist in irgendein globales IBM-Netz rein, VNet, keine Ahnung, 1987, wer weiß, was das war, und hat tatsächlich weltweit dafür gesorgt, dass zwei Tage lang die Netzwerke alle so überlastet waren, dass keine Kommunikation mehr rausgegangen ist.
Weil die sich dann selber weitergeleitet oder habe ich nicht, also ich habe diesen.
Ja, yeah, das ist, also wie ein, funktioniert wie ein Computerwurm. Also sozusagen, du machst den Weihnachtsgruß auf, er wird dargestellt auf dem Bildschirm, verschickt sich aber automatisch an alle deine Kontakte weiter. Und deine Kontakte machen den auf und das geht wieder an all deren Kontakte und das wird ja super schnell exponentiell. Und dieses Programm, was sozusagen dieses Zeichnen auf dem Bildschirm gemacht hat, das war wohl so rechenintensiv, dass die Netzwerke einfach der Reihe nach gecrashed sind.
Krass.
Weil sozusagen die, ne, die Rechenpower nicht da war, um diese Dinger alle gleichzeitig zu rendern auf allen Maschinen.
Und 1987 gab es ja wahrscheinlich nur so, ich sag jetzt mal, ein Dutzend Netze auf der Welt.
Ich wollte gerade sagen, da gab es noch kein offizielles Internet.
Ja, ja, genau, das waren ja nur so Netze. Das
waren nur so Universitäten und die waren dann vielleicht untereinander vernetzt und so. Ja,
richtig,
und
dann hat er einfach mal
wahrscheinlich auch einfacher zu crashen dann zu der Zeit.
Genau, da hat er einfach mal alle, so wie so Dominosteine, alle Unis und Research Centers mal so zum Fallen gebracht.
Mal so am 17. Dezember einfach mal ausgenockt für zwei oder drei Tage, ja.
Geil.
Die zweite Geschichte ist relativ neu, nämlich von 2014. Und es ist ein, es geht um Amazon und um einen Softwareanbieter, der Add-ons programmiert für so Marketplace-Händler auf Amazon. Ist tatsächlich ein sehr, sehr lustiger Bug, wie ich finde, aber für die Händler ist es mega dramatisch gewesen wohl. Also was ist passiert? Eins dieser Add-ons, die Firma anbietet, Repricer Express heißt diese Software. Und eins der Features, das diese Software anbietet, ist, deine Preise automatisch anzupassen, wenn die Konkurrenz billiger wird.
Ja.
Und total gefährlich natürlich an der Stelle, wenn alle irgendwie dasselbe anbieten.
Ich wollte das gerade sagen, also es hat ja so eine Endschlussschleife.
Weil was ist passiert? Irgendein Praktikant bei irgendeinem Amazon-Reseller hat aus Versehen den Preis für ein Massenprodukt auf einen Cent gesetzt. Und alle anderen Anbieter, die diesen Repricer Express im Einsatz hatten, haben das gecheckt und haben dasselbe Produkt auch auf einen Cent runtergesetzt.
Boah.
Weil sozusagen, ne, die Logik der Software ist, okay, wenn die Konkurrenz billiger macht, gehen wir mit. So, das heißt, innerhalb von Minuten war dieses Produkt, beziehungsweise diese Produkte, weil der Praktikant hat das nicht nur für ein Produkt gemacht wohl, sondern für das komplette Inventar dieses Shops über so eine Multi-Edit-Funktion. Dann sind alle anderen Shops, die dieselben Produkte anbieten, im Preis mitgezogen automatisch.
Geil.
Und dann, ich weiß, musst du mal ganz
über
kurz...
Über die Feiertage...
Ja,
das hat keiner gemerkt.
Ja, wohl nur für einen Tag. Aber es hat halt so viele Händler betroffen und so viele Leute sind halt direkt auf den Zug aufgesprungen und gesehen, oh krass, das ist voll billig. Und die haben also dann richtig viele Firmen, richtig viel Verlust gemacht.
Krass.
Und der Softwarehersteller hat dann ein Bugfix released, oder ein Feature eigentlich released, mit dem du einen Minimalpreis definieren kannst. Sagst, okay, geh mit der Konkurrenz mit, aber halt nicht unter x Euro.
Ja.
Und das Feature hatten die vorher nicht. Und das haben sie dann schnell nachgepatcht.
Oh Mann, ey. Krass. Ja gut, stell dir vor, du hast ein Produkt, das kostet eigentlich normalerweise $10. Und dann hast du halt nur noch 1 Euro. Spaß.
Ja.
Also,
ja. Ich weiß, also hier steht leider nicht, was das genau für Produkte waren, aber überleg mal, ne, die haben vielleicht irgendwie auch einen Laptop oder irgendwas im Angebot gehabt und haben da richtig Verlust gemacht.
Dann, ne? Also das ist ja dann...
Also hier im Artikel steht, sowohl der Softwarehersteller als auch Amazon haben sich zwar wortreich bei den Resellern entschuldigt,
gut, aber...
Aber Schadensersatz mussten die dann einklagen.
Ah, okay.
Keine Ahnung.
Haben da noch einige versucht dann.
Keine Ahnung, wie das ausgegangen ist. Sind wohl tatsächlich auch laut Artikel hier einige dran pleite gegangen.
Okay, krass.
Ja, krasser Christmas-Bug auf jeden Fall. Geschichte Nummer 3.
Okay.
Betrifft unsere geliebte SAP.
Okay.
Und zwar, die Geschichte geht so. Ein Entwickler hat sich überlegt, er möchte gerne über die Feiertage sowas wie einen Slow-Modus einführen für alle möglichen Systeme, für so Queue-Verarbeitung und automatische E-Mail-Versende und so, um so ein bisschen
Kosten zu sparen.
Ja, und Last rauszunehmen, weil halt eh niemand da ist, der das bearbeitet und alle, ne, so Betriebsferienmodus. Und hat eine Variable eingeführt, die isHoliday heißt. Mhm. Einfach ein Bool-Flag, ne, so. Und hat all sozusagen seine Slow-Modi an diese Variable gekoppelt. Also wenn die true ist, dann ne, läuft, wird alles ein bisschen gedrosselt, so. Was er aber nicht wusste ist, beziehungsweise er hat den Fehler gemacht, das als globale Variable zu deklarieren. Und was er nicht wusste ist, dass die Buchhaltungssoftware eine alte Legacy-Variable benutzt, die genauso heißt.
Oh nein.
Und dann sind einfach, und das hat keiner gemerkt zwischen den Jahren, von kurz vor Weihnachten bis Neujahr automatisierte Rechnungsstellungen nicht mehr rausgegangen.
Oh nein.
Und die hatten ein Projekt, wo sie mit dem Kunden vereinbart haben, dass sie auf jeden Fall noch im alten Jahr die Rechnung stellen müssen.
Ja.
Und denen ist ein Millionenumsatz entgangen, weil sozusagen die automatische Rechnungsstellung deaktiviert wurde, weil der Rechnungslegungsprozess zufällig auf eine gleichlautende Variable gehört hat, die der Entwickler aus Versehen global deklariert hat.
Krass.
Weil und dann ist man wahrscheinlich am 2. Januar irgendwie ins Büro gekommen und gemerkt, oh fuck, hier sind 10 Tage keine Rechnungen mehr rausgegangen. Ja. Auch ein bisschen fahrlässig, sowas nicht nochmal manuell double zu checken.
Ja, nochmal zu testen. Ich wollte gerade sagen, es ist zwar schwer zu testen, aber es wäre eigentlich aufgefallen, hätte jemand ja über mehrere Tage, naja, okay, es ist schwer zu testen, weil du brauchst einen Feiertag dazwischen, um das zu testen.
Stimmt, ja.
Das heißt, in der Konstellation hätte man das vielleicht dann.
Oder du simulierst einen.
Oder du simulierst einen. Und dann hätte man das merken können.
Ist auf jeden Fall eine gute Anekdote für: mach keine Major Changes kurz vor Weihnachten.
Nee, keine Faxen vor Weihnachten. Nee.
So, die vierte Geschichte ist eine Apple-Geschichte. Und zwar, ich weiß nicht, du bist ja so ein bisschen tiefer so im Apple-Universum drin als ich, glaube ich. Ne? Hast du schon mal was von dem 1. Januar 1970-Bug gehört? Und zwar gab es wohl mal eine Art und Weise, wie du dein iPad oder dein iPhone komplett bricken konntest, komplett unusable machen konntest. Und zwar über eine Datumsvariable, die du über einen Bug auf einen negativen Wert setzen konntest, was wohl nicht vorgesehen war und dann das komplette iOS gebrickt hat. Krass. Und zwar der Trick ist, du setzt, ist jetzt eine Neujahrsgeschichte, keine Christmas-Geschichte, aber du setzt das Datum auf den Minimalwert, auf den 1. Januar 1970. Und danach stellst du die Zeitzone um. Wodurch sozusagen du unter das Minimaldatum rutscht, ja, weil du in der Zeitzone, wo es halt ein bisschen früher ist, so, und noch früher als das Minimaldatum geht halt nicht, dadurch rutscht die Variable in den negativen Bereich und das komplette Gerät wird gebrickt. Es gab dann wohl irgendwie Monate später nochmal irgendeinen Hacker, der es irgendwie geschafft hat, die Dinger wieder zum Leben zu bringen. Ja. Apple hat es auch nie offiziell zugegeben, dass das der Grund war, aber Leute haben herausgefunden, dass es wohl über diesen. Also, dass es sozusagen gebrickt wird, wenn du den 1. Januar 1970 als Datum eingibst, das ist nachgewiesen, aber dass es halt sozusagen an dieser negativen Variable lag, das ist,
hart.
Spekulation.
Das erinnert mich so ein bisschen an die, kennst du das, wenn du in deinen Alarm gehst und dann, oder kannst du so ein Datum so setzen, ne? Und das endlos scrollen, glaube ich, auch bei den Zeiten.
Ja.
Da gab es jetzt so ein Video vor ein paar Wochen, Monaten, weil du denkst, das ist ja so ein endlos Scroll, ne? Wenn du auch immer so durch die Zeiten, aber ist es nicht. Du musst nur lang genug scrollen, dann kommst du zum Ende.
Kommst du echt zum Ende?
Das ist total verrückt.
Okay.
Und der ist halt einfach riesen, der ist einfach riesenlang, weil ich weiß nicht genau, du scrollst einfach so und dann irgendwann kommt halt nichts mehr.
Lustig.
Aber es macht, also macht halt keiner, deswegen merkt es auch keiner.
Die nächste Geschichte ist auch wieder eine Apple-Geschichte. Ich habe davon noch nie gehört, aber es scheint sowas wie einen ISO-Weekdate-Standard zu geben, bei dem das Jahr länger ist als normal. Und zwar aus, frag mich welchen Gründen, Rechnungslegung, Fiskaljahr, beginnt das Jahr in diesem ISO Weekday Standard mit dem ersten Werktag des Jahres und nicht mit dem 1. Januar.
Okay.
Apple hat wohl irgendwo in der Clock App diesen Standard genommen, wodurch das iPhone nicht gemerkt hat, dass es schon im neuen Jahr ist, weil sozusagen das alte Jahr ein paar Tage länger geht, weil der erste Montag war halt der 3. oder 4. Januar. Ja. Was dazu geführt hat, dass einfach reihenweise Wecker nicht geklingelt haben am 2., 3., 4. Januar. Genau. Und Leute irgendwelche Termine verpasst haben und ja.
Geil. Ja, das könnte, ja, testen. Ja, okay, das ist eigentlich auch, wie du sagst, ist relativ einfach zu testen, weil du simulierst einfach das Datum.
Frage ist halt, ne, woher die Kreativität nehmen, auch auf diesen Case zu kommen, sozusagen. Ja. Ne?
Eigentlich müsstest du dann den Alarm für jeden Tag durchtesten.
Für jeden Tag des Jahres, um ganz sicher zu sein. Okay, ja.
Gut, wahrscheinlich machen die das jetzt.
Ja, ich meine, die 365 Testfälle dafür kann man sich ja schön von ChatGPT
formulieren lassen. Ja, den Tag kannst du durchiterieren.
Ja. Die nächste Geschichte ist eine Flughafengeschichte. Und zwar aus Großbritannien. Und der Bug ist an einem Freitagnachmittag aufgetreten. Und zwar war am Flughafen besonders viel los, weil halt super viele Leute irgendwie schnell noch zur Family fliegen wollten. Und der Server, der sozusagen, ne, also ne, den, hier steht Flight Service, also wahrscheinlich irgendwie der Server, der irgendwie die Flüge überwacht und irgendwie sicherheitskritisch ist und so, hat sich abgeschaltet. Und das Backup, also die haben sozusagen für Faults und so ein Failover-Server, ein zweites redundantes System, hat auch nicht funktioniert. Mit der Konsequenz, dass 92 Flüge gestrichen werden mussten. Also tatsächlich auch nicht abgehoben sind. Und der Grund dafür war, es gab eine Variable, die sozusagen limitiert hat, wie viele Clients sich am Server anmelden dürfen. Und der Maximalwert, der war zu niedrig. Sozusagen in der Doku stand, es dürfen sich 193 Clients anmelden. Und de facto war aber in dieser Limit-Variable 151 gespeichert. Also der Wert in der Doku war einfach falsch. Und an diesem Weihnachtstag, weil eben so viel los war, haben sich 153 Clients angemeldet, also 2 zu viel. Und dann hat der Primary Server dicht gemacht, hat gesagt, too many connections. Und dann ist der Backup eingesprungen, der aber natürlich denselben Bug hatte und ist auch abgestürzt. Ja, und im Ergebnis gingen dann irgendwie für den Rest des Heiligabends keine Flüge mehr raus und okay, 125.000 Passagiere sind an mehreren Flughäfen in Großbritannien sitzen geblieben und konnten nicht mehr wegfliegen.
Das ist krass, weil einfach dein Weihnachten war dann futsch gewesen.
Dein Weihnachten ist dann futsch, ja. Und ein klassischer fehlender Lasttest. Ne? Niemand hat jemals sozusagen in einer Lastsituation getestet, wo sich einfach so viele Clients anmelden, weil wahrscheinlich so viele Leute irgendwie Security oder Check-in oder was auch immer gleichzeitig machen. Und
kein Edge-Case-Test so reingezogen, wo man sagt, okay, teste mal, was passiert, wenn du ans Limit gehst.
Ja, dieser Bug mit den 151 statt 193 Connections, der war seit 1990 im System. Und 2014 ist die Geschichte passiert. Okay, das heißt, 24 Jahre lang war der Bug im System und keiner hat es gemerkt.
Weil es nie zeitgleich so viele Flüge gab.
Ja, nie zeitgleich so viele Clients, die sich halt an diesem Server angemeldet haben. Was auch immer, das müssen irgendwelche Arbeitsstationen sein oder so, keine Ahnung. Okay. Schon krass, oder? Wer weiß, was da noch so schlummert in den Systemen dieser Welt. Ja, der letzte Artikel ist einfach der Year 2000 Bug.
Okay, ja, ja.
das.
Da war ja weltweit, waren ja alle. Oh. Ich hatte damals eine, ganz kurz bevor du vorliest, eine Schulkameradin und ihr Papa der war irgendwie Softwareentwickler, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, irgendwie bei der RMV oder sowas, also hier bei den Verkehrswerken in Frankfurt. Und er musste dann im Neujahr dann arbeiten, zum 2000er Jahr.
Weil was gefixt werden musste.
Weil die dachten halt, jetzt geht hier richtig gleich alles.
Okay. Also kurz nochmal für die, die es nicht wissen, was ist der Year-2000-Bug? Also wenn du dein Datum zweistellig kodierst oder deine Jahreszahl, dann kriegst du ein Problem am Jahrhundertwechsel, weil dann, ne, du schreibst immer nur 98, 97, 96 statt 1996. Das heißt, in dem Moment, wo du auf 00 springst für 2000, weiß der Computer nicht mehr, meinst du jetzt 2000 oder meinst du 1900? Hier sind ein paar Folgen aufgelistet. Die britische Telekom war komplett, also komplett Stillstand.
Keine Neujahres-SMS.
Die haben über 1 Million Zeilen Code gedebuggt, um das Problem zu finden. Und der Year-2000-Bug hat ihnen 0,5 Milliarden britische Pfund an Schaden verursacht.
Wow.
In Spanien gab es in 9 Atomkraftwerken Sicherheitsvorfälle wegen des Year-2000-Bugs.
Okay.
Und in der Mongolei stand das komplette Eisenbahnnetz still wegen des Year-2000-Bugs.
Krass,
ey. Krass, oder?
Eine okay. Zahl.
Hier gibt es noch so ein paar Anekdoten. In Spanien wurden die Haftstrafen von Häftlingen um 100 Jahre verlängert wegen des Year-2000-Bugs. Ah, es gibt, oh guck mal, hier ist was aus Griechenland. In Griechenland haben wohl vereinzelt Kassensysteme Kassenbons mit dem Datum 1900 ausgestellt.
Ja, okay.
In Südkorea hat eine Krankenhaussoftware ein neugeborenes Baby auf das Alter 99 deklariert. Und in einer US-Kleinstadt wurden Stromrechnungen ausgestellt mit der Angabe seit 100 Jahren fällig.
Geil.
Nicht bezahlt.
Nicht bezahlt.
Großartig, oder? So, jetzt kommt noch eine kleine Quizfrage an dich.
Ein Quiz.
Und zwar, aus all diesen Geschichten, die ich dir jetzt gerade erzählt habe, war eine von ChatGPT ausgedacht. Welche?
Oh, geil. Das ist...
Eine war nicht in dem Artikel drin. Eine hat sich ChatGPT für dich
ausgedacht. Okay, 2000er Bug, wissen wir alle.
Ja, okay, gut, klar.
Ist passiert. Das mit dem... Das mit dem Excel... Das ist nicht echt.
Was meinst du mit dem Excel?
Mit dem Baum. Die erste Geschichte.
Ach so, wieso Excel?
Ja, das hatte so ein.
Excel. Excel. EXE. Executable.
Ach so.
Aber du meinst diese Baumzeichnung?
Ja.
Nee, die war es nicht, die war echt.
Ah, okay. Ich hatte nämlich gedacht, irgendwie. Ja, da hat man nicht so viel mit ASCII gemalt, hätte ich jetzt irgendwie so gedacht.
Ja, okay, gut, so, ja, kann sein.
Da
ja.
Ich mir so, okay.
Okay, also Hut ab, ChatGPT, deine Geschichte hat schon mal überzeugt.
Und vielleicht der Flughafen-Bug.
Nee, der war auch echt.
Ja, okay, dann.
Die SAP-Geschichte war ausgedacht, die mit dem mit Is Holiday, mit der globalen okay. Variable und der Rechnungsstellung.
Okay.
Die war erfunden.
Ja, gut. Aber gut erfunden.
Ja, ne? Also ich habe ein bisschen noch selber ausgeschmückt, aber ja. So das Grundgerüst kam von ChatGPT tatsächlich.
Gut gemacht, Chatty.
Gut,
Chatty. Auf dich ist immer Verlass, ey. Auf die AI ist echt scary. Okay, ich habe jetzt mal so einen kleinen Mini-Adventskalender.
Okay.
Wo wir dann reihum, einmal du, einmal ich, einmal du und so, wo wir einfach so kleine Anekdoten oder auch nur Fakten einfach mal so ein bisschen rüberschmeißen. Erste Tür, beziehungsweise wir könnten das gemeinsam durchgehen immer. Ich habe eigentlich 12 für mich und 12 für dich, die sind unterschiedlich. Okay. Und wir können die beide beantworten. Verstehst du?
Hau raus.
Okay, erste ist, mein erster Tech-Nerd-Moment. Wann hat es Klick gemacht? Also was war, als du kleiner Sebastian, wo dachtest du, oh, das mache ich auf jeden Fall weiter und...
Ich weiß nicht, ob es wirklich der allererste Moment war. Ich weiß nicht, was früher war. Ich habe ja schon mal hier erzählt, die Geschichte vom, wie ich dieses Computerspiel da gecodet habe, ja. Dieses 2D mit dieser Worms Engine, da ja. Blitz Basic. Es kann auch sein, dass das früher gewesen ist, aber ich erinnere mich noch, dass ich mal irgendwie, das war in der Tagesschau, gesehen habe, wie das erste Mal so Videotelefonie aufkam. Mhm. Da hatten die so eine Familie von einem US-Soldaten und der war irgendwo
stationiert,
Afghanistan ja. oder ja. weiß ich, ob vielleicht war Afghanistan auch später, irgendwo ja. in der Welt stationiert. Und dann haben die dieser Familie also ermöglicht, über Video mit ihrem Mann, Vater zu ja. sprechen und ihn auch zu sehen. Und es war damals so, wow, ne, so krass. So, okay. Wir kannten alle nur Telefon, nur Voice.
Ja, ja,
und,
ja.
So, und das war irgendwie, muss auch super teuer gewesen sein. Das hatte ja. dann irgendwie die Regierung gesponsert oder so, um da irgendwie Werbung zu machen, keine Ahnung. Aber da hättest du halt irgendwie absurde Minutenpreise für bezahlt. Das war halt noch vor Skype und vor allem anderen. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, krass, ich will da Teil von sein, von ja, diesem
okay.
Fortschritt und von dieser Innovation und
ja, ja.
wie abgefahren, dass man jetzt
ja.
miteinander nicht und, nur sprechen, ja, sondern sich auch so. Sehen kann. So, das war für Klein Geil. Sebastian war das mega beeindruckend.
Geil.
Und das war, glaube ich, so der erste Moment, der mich so ein bisschen gecatcht hat, was so die IT angeht.
Bei mir, bei Klein Pavlos, habe ich noch so ein, zwei Momente. Einmal war das, wo ich den Commodore gesehen habe bei einem Freund von mir.
Mhm.
Der hatte einen größeren Bruder, der hatte dann so einen Commodore gehabt und wie wir dann dort halt so die ersten Spiele gespielt haben auf dem Ding.
Was habt ihr da gezockt?
Da gab es so ein Winter-Olympics-Spiel.
Mhm.
Wo du dann so Eis laufen musstest oder so, bist dann so, das weiß ich ganz genau, und da gab es so eine Animation, wo du dann so Ski gesprungen ist.
Lustig.
Und du musst dann immer so zwei Tasten so im Abwechsel, aber so ein perfekter.
Also wie der Schlittschuhläufer auch so in dem
Rhythmus, genau,
so
links, rechts, ja, links. Und okay. im perfekten Rhythmus so wirklich, damit mhm. dann auch schneller wurde und so. Und das fand ich schon so, wo ich dachte, okay, geil. Und dann hatte der auch einen Atari gehabt, also der Bruder, das fand ich auch geil. Und dann habe ich halt irgendwann so in den 90ern angefangen, so mit den ersten Webseiten. Und das hat mich halt voll gecatcht, weil da habe ich mich voll verloren und stundenlang. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist eigentlich geil, sowas
yeah.
zu bauen und dann es irgendwie online zu stellen. Und dann ist es da und dann kann ich das immer wieder editieren. Ich kann wieder neue Bilder hochladen. Habe ich immer so eine Bildergalerie gebaut oder so.
Mm.
Für unsere Basketballspieler oder irgendwie sowas.
Ja, das habe ich immer, schon mal erzählt.
Ja, genau. Ja. Und, immer, und das war so, also dieser Creator-Moment, das war,
ja.
das hat mich voll gehuckt.
Ja.
Und dann halt, wie gesagt, davor, dass jeder dann so Commodore hatte, also ich nicht, und dann so diese ersten Konsolen und dann, klar, danach ging es ja, dann jeder hat einen PC und sowas, aber die erste Berührung und die ersten Momente waren das so gewesen.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Zweite Tür, der peinlichste Bug, den ich je verursacht habe und wie ich da rausgekommen bin.
Okay. Willst du zuerst?
Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Wir hatten ja damals mit Adam so eine App und dann habe ich ja irgendwie die Packages einfach hochgezogen, ne, mhm. mit so apt-get und so, und so einmal mal alles hochziehen. Und ich habe aber das Login nicht getestet, weil ich ja schon eingeloggt war in der App.
Ja, ich erinnere mich. Das habe ich
schon mal erzählt. Ja. Und dann ging halt die Registrierung und das Login nicht und so. Und das war schon, da war mein ganzes Wochenende auch dann kaputt gewesen.
Ja,
ja.
Ja, meinen peinlichsten Bug habe ich ja auch schon mal erzählt. Ne? Das muss wohl der Fehler sein, den ich in die Modellgenerierung reingehauen habe. In unserem Startup. Diese Datenplattform für Umsatzprognose und Vertriebsoptimierung und so, wo ich dann wirklich in die grundlegendste aller Funktionen
ja.
einfach eine mathematische Formel falsch implementiert habe mit dem Ergebnis, dass dann 2 Jahre später die ganze Firma implodiert ist.
Eine Sache, die ich als Junior komplett falsch verstanden habe. Oder vielleicht können wir auch Junior, oder warst du vielleicht so als auch als
Funktionen.
Ja, okay.
Das weiß ich noch genau. Das war, das zog sich, also von diesen ganz ersten Anfängen mit Blitz Basic, wo ich da dieses, ja. da habe ich immer komplette identische Codeblöcke einfach gecopy-pastet weil ich nicht das Konzept von Funktionen gerafft habe. Und ich habe auch sozusagen, also vor dem Studium noch, wo ich, da war ich schon im FSJ und habe dann da irgendwie so ein Datenbanksystem für meine Dienststelle programmiert und so. Da hatte ich das immer noch nicht richtig gerafft, muss ich gestehen. Ja. Das kam dann erst im Studium, dass ich so, okay, ne, und dann auch Klassen und Vererbungen und so. Aber das ist so, da habe ich irgendwie länger für gebraucht, für das Konzept, als man dafür eigentlich brauchen sollte.
Bei mir, ich hatte das, glaube ich, also ich habe zwei lustige Stories, also einmal Junior. Ich habe damals Arrays nicht so ganz verstanden im Studium. Und dann war ich noch ganz einfach, ich habe so voll lange einfach dann so für mich selber halt so Arrays definiert, einfach zweifach.
Echt?
So, und einfach dann so mit Printouts.
Lustig.
Das einfach so drüber gelungen.
Du hast Arrays nachgebaut mit eigenen Klassen, oder?
Nee, was? Also ich habe die einfach so definiert und einfach so irgendwie dann. Ich habe die einfach so für mich so definiert und einfach dann so eine Schleifen drüber gebaut, um einfach zu sehen, was da so genau so passiert und wo jetzt die Values sind und die dann, damit ich es einfach checke, wie das jetzt eindimensional, zweidimensional das funktioniert. So, ne? Und dann, ja.
Brauchst du viel zweidimensionale Arrays in deinem täglichen Arbeiten? Nee. Nie wieder, oder?
Nee, eigentlich, ja.
Ich habe es auch das letzte Mal im Studium gebraucht.
Ja, wobei ich, manchmal mache ich so Maps halt, was ist ja ungefähr wie, ja, okay, wie gut, zweidimensionale Array Source halt, aber mehr jetzt eigentlich auch nicht. Und einmal, das war so lustig, da war ich auch ein Kind gewesen. Also, er hat nichts mit Junior zu tun, aber da habe ich was falsch verstanden. Ich habe, glaube ich, bei einem Freund oder so, das waren so die Anfänge mit Windows 95 und sowas, und das erste Command & Conquer.
Mhm.
Und ich fand Command & Conquer richtig geil.
Mhm.
Ich wollte es unbedingt spielen und so. Und dann gab es im Windows-Ordner oder unter C oder so, gab es eine Command.exe.
Mhm. Okay, die Geschichte kenne ich schon.
Also ja, und ich dachte, das wäre das Spiel. Und dann irgendwann habe ich halt gecheckt, nee, das ist nicht das Spiel, das ist irgendwas von mir selber.
Die CMD-Exe. Können wir jetzt zocken?
Ja. Was ist dein Freelancing Red Flag? Also wo, was du früher so geschluckt hast und jetzt gehen sofort deine Alarmleuchten an, wenn du sowas siehst oder sowas hörst.
Ja, vielleicht so. Was, kennst du diese Auftraggeber, die so Alibi-Scrum machen? Die sagen so, wir machen Scrum und den Scrum Master macht einer der Entwickler mit und wir haben aber über dem Team trotzdem noch einen klassischen Teamlead. Ach ja, und dann so, ne, die Teams dürfen alle Scrum machen, die sind total frei. Ja. Aber die Struktur darüber, die haben wir erstmal nochmal klassisch gelassen. Das ist so, da kriege ich inzwischen wirklich die Krätze, wenn ich sowas höre.
Ja.
Da weißt du schon, okay, da ist totales Chaos-Projektmanagement angesagt.
Ja, ich habe also so Red Flag Freelancing, weil ich ja jetzt so ein bisschen ja mehr in diesem Testing-Thema drin bin, einfach jetzt in den letzten Jahren. Und ich komme halt aus der, ich komme halt aus dem Fullstack, ja. Ich komme aus der Mobile-Entwicklung, ich komme aus dem Fullstack. Und wenn dann jemand. Ich rieche das halt mittlerweile sehr, sehr schnell. Ich sehe sofort Red Flag, wenn halt so ein manueller Testautomatisierer dann zu so einem Test, also manueller, manueller ist auch geil, wenn ein manueller Tester zu so einem Testautomatisierer dann wird und er eigentlich nicht so richtig.
Ja, das ist alles so selbst richtig, gebacken.
Genau, und das rieche ich halt mittlerweile sofort und es geht mir auch richtig auf die Nerven.
Mhm.
Ich weiß auch gar nicht, wie man so Leute dann im Team halten kann, beziehungsweise in so eine Position stellen kann, vielleicht wegen Ressourcenmangel und so weiter. Okay, klar, I get it. Das sehe ich auch direkt und dann sträuben sie mich echt die Nackenhaare und dann.
Dann baust du alles einfach neu.
Ja.
Ja. Rechnung kommt.
Rechnung kommt. Was war dein schönstes Kompliment, so was du auf der Arbeit so bekommen hast? So, was du einfach so, wo du sagst, oh ja, cool, danke. Das war, ich kann dir vielleicht jetzt was erzählen. Also bei mir war es einfach so in den Projekten, vor allem in den so ein paar Projekten, die ich hatte, wo ich halt so komplette Testautomatisierung dann gebaut habe, mit Dokumentation, mit Strategie, mit Workshop an die Entwickler und so, und damit die das dann selber weiterführen können. Und das hat dann schon geschmeckt, so als sie dann gesagt haben, so impressive. So, wenn dann CI/CD lief und dann ging das Reporting an, und sofort dann Nachricht an Teams und so Sachen halt, die komplette Integration halt gemacht und als es dann vorbei war nach einem halben Jahr, dann so Projekt in der Regel, halbes Jahr, die dann gesagt haben, krass, hätten wir nicht gedacht, dass du das hinkriegst oder wir hatten schon Leute, die das versucht haben und es nicht hinbekommen haben. Und dann, das schmeckt schon so. So was, ja. Und dann weißt du auch, geil ist also.
Ja.
Ja.
Also ich weiß nicht das Schönste, aber es ist jetzt auf jeden Fall das most recent, was mir noch im Kopf ist. Ich war ja, das Projekt, wo ich aktuell bin, da habe ich ja unterbrochen, ne? Da war ja zwischendrin mal diese 2 Jahre Startup-Phase und vorher war ich ja auch schon bei dem Kunden und bin dann wiedergekommen und dann hat einer von den Kollegen oder von den ne, internen Kollegen da, nachdem ich dann, also erstmal fand ich es cool, dass sie mich wiedergenommen haben, so. Und da einer von den internen Kollegen meinte dann so, na, Butter weg. Schauen wir mal, ob Runde 2 genauso erfolgreich wird wie Runde 1.
Ach so, okay, geil.
Das fand ich irgendwie nett.
Okay, cool. Das ist auch sympathisch. Weiter geht's. Und zwar mit welchem Tool, Workflow, das magst du nicht mehr missen?
Mm-hmm.
Also okay, bei mir kann ich es einfach sagen, ich hau's mal raus. AI. ChatGPT, Claude und so, meine... Ich bin so
locked. Das ist halt locked. Die obvious Antwort im Moment, ne?
Ja, ich bin so locked in diese ganzen Sachen, dass ich will es nicht mehr messen. Ich bin so schnell, so. Ja, das ist wie so eine Superpower, sage ich immer so. Das ist einfach wie so ein Booster. Bei Mario hast du immer auf diesen Booster-Knopf gedrückt. Und das ist halt wie so ein Booster einfach.
Ja. Ich kann jetzt nicht auch AI sagen.
Doch, kannst du.
Nee. Ich bin ja wertvoll und einzigartig, hat auch die Frau Lübcke gesagt. Ja, keine Ahnung, ich enthalte mich. Ich bin gerade unkreativ.
Okay, alles gut. Schlimmste, okay, das ist vielleicht ein bisschen eher eine technische Frage, weil du sagst immer wieder, Code ist eigentlich nicht mehr, aber so schlimmstes Code-Review-Erlebnis. Vielleicht hast du irgendeine Code-Review gemacht oder du wurdest selber gecode-reviewed und dann...
Ich mache keine Code-Reviews.
Okay.
Ich bin ja nicht als Entwickler im Projekt.
Okay, dann sorry für die Frage, ich beantworte sie selber. Und zwar war bei einem Projekt, es gibt ja mittlerweile ja, GitHub macht es ja dann auch, dass sie dann so automatischen Code-Check machen und je nachdem, ob du was, ob du jetzt so SonarQube mit drin hast und Code-Analysen, Code-Quality, hat mich dann so ein Product-Owner, der sehr weit oben ist in der Hierarchie, hat mich dann. Und der eigentlich.
Ist auch so Pseudo-Scrum dann, ne? Product Owner sind ja gar nicht in der Hierarchie eigentlich.
Ja. So, ja, ist auch ein bisschen Pseudo-Scrum, also Scrum, ja. Also definitiv, weil es gibt keinen Scrum Master. Also, aber der ist auch so, ja. Der ist in der Hierarchie relativ weit oben, hat viel zu sagen. Und dann schreibt der mir so, soll das so sein? Und schickt mir so einen Link von GitHub und irgendeine Zeile Code bei mir oder sowas.
Mhm.
Und ich habe es halt nur auf dem Handy gesehen, so bei Teams. Und ich so, fuck, was soll jetzt wo, wie, was sein oder sowas. Und sagt so, ich so, was meinst du? Und er so, ja, GitHub gibt mir, hat hier so Alarme und so drin. Ich so, what the fuck, so, okay. Und er sagt mir so, okay, krass, der hat mich jetzt hier voll auf den Kika und ich muss jetzt, da habe ich echt dann kurz angehalten, so im Auto und habe dann mit
also, GitHub. Okay, du warst im Auto, okay,
krass. Ja, ja, so GitHub Mobile, so, Applikation, ja, habe ich auf dem Handy kurz reingeguckt und ich so, nee, das ist ein false positive, weil er irgendwo war halt so ein fester String drin, der irgendwie gesetzt war wie so ein Passwort, war es aber nicht, ja. Das war irgendwann.
Ah, okay.
Und dann dachte halt so GitHub, so okay.
Dass du irgendwelche Credentials hardcodest.
Ja, genau, und dann, oh, da ist kurz so mein, das war so ein Code-Review-Moment. Ja. Was war dein teuerster Anfängerfehler? Also was vielleicht Zeit, Nerven, Geld gekostet, wo du vielleicht nochmal am Wochenende nacharbeiten musstest oder sowas.
Kann ich eigentlich auch nur die Bug-Antwort vom Anfang wiederholen. Okay. Also ein ganzes Startup vernichtet mit einer einzigen falschen
Codezeile. Das ist dein Signature-Move.
Teurer als das geht's, glaube ich, nicht.
Ja, okay.
Nee, ich kann vielleicht noch eine andere Anekdote erzählen. Also ich habe mal mit einem Entwickler, also da hat, es war outgesourced, das war eine externe Agentur und dann ein Entwickler bei denen zusammengearbeitet. Und der hat eine Geschichte aus seinem früheren Projekt erzählt, also es ist jetzt wirklich Hören sagen.
Ja.
Und das Projekt ist, glaube ich, für die Deutsche Bank gewesen oder so und da hatte er so dynamisches Allokieren eingeführt, also das irgendwie. Ne, die Deployment Pipeline halt automatisch neue Nodes hochfährt, wenn irgendwie eine hohe Last da ist und so. Und irgendwie, ich weiß, komme nicht mehr ganz genau drauf, was falsch war, aber der hat irgendwie das Ding in eine Endlosschleife getrieben. Nur so, dass es immer neue Maschinen bei AWS oder wo auch immer beim Provider bestellt hat und allokiert und hochgefahren hat. Krass. Und das ist halt immer ein Wochenende passiert und keiner hat es mitbekommen. Und dann, als sie Montag ins Büro kamen oder so, waren irgendwie 200.000 Euro verbrannt oder so.
Ach du Scheiße.
Das ist für die Deutsche Bank wahrscheinlich jetzt nicht komplett unfinanzierbar ist.
Ja gut, aber 200.000 sind 200.000.
Ja, klar, natürlich, ja.
Also,
ja.
Oh mein Gott, krass. Wir können jetzt alle Türchen öffnen oder wollen wir nochmal so ein, zwei machen und dann, wie viel haben wir denn auf der Uhr?
Ich würde sagen, das war gerade Türchen Nummer 8.
Okay.
Ach so, auf der Uhr. Ja, keine Ahnung, Stunde so, würde ich sagen.
So Stünsche.
Stünsche haben wir. Aber weißt du, wie es immer ist, auch mal hier und da was rausgeschnitten.
Ja.
Kurze Denkpause. Vielleicht 55 Minuten.
Okay. Ich suche uns nochmal so ein, zwei Fragen raus.
Mach nochmal zwei gute und dann machen wir Schluss.
Zwei gute?
Ja.
Was steht auf deinem Wunschzettel das nächste Jahr für dein aktuelles Projekt? So für dich oder für deine Kollegen oder für dein Projekt?
Projektspezifisch, also nicht allgemein für mich als Freelancer oder so.
Oder auch vielleicht im Projekt. Auch beides. Also sind das zwei Fragen dann. Okay, dann sind wir dann fertig. Okay, tschüss, gut, frohe Weihnachten.
Also so für mich als Freelancer oder für uns alle als Freelancer wünsche ich mir, dass einfach
Weltfrieden.
Diese Wirtschaftsflaute aufhört.
Ja, okay, ja.
Und fürs Projekt wünsche ich mir, ja, es ist das letzte Projektjahr. Das Projekt war auf 3 Jahre angelegt. Wir haben halt noch so ein paar Themen auf der Agenda. Ich wünsche mir einfach, dass wir gut da durchkommen, dass wir die User gut aufstellen, dass wir das schaffen, was wir uns vorgenommen haben.
Ja. Also mit dem ersten Ding gehe ich mit, dass auf jeden Fall die Projektlage sich verbessert oder wie auch immer. Und wir alle gutes Geld verdienen können. Entspannt gutes Geld verdienen können. Und fürs Projekt wünsche ich mir,
dass es weitergeht.
Ja, dass es weitergeht. Okay, tschüss. Nee, dass es weitergeht. Und weil aktuell ist so ein bisschen bei uns, das Testing ist so wirklich, ja, das ist ja immer das Problem beim Testing, also Test Automation und so, dass es so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Aber gerade ist so die Transition, dass das immer mehr in Fokus kommt und es gibt immer mehr Aha-Momente, so, oh krass, das macht ihr auch. Oh, das wird auch überprüft. Ah, okay, in diesem Test habt ihr auch schon.
Mhm.
Und voll gut. Und dass es mehr und mehr in den Vordergrund rückt, aus dem Hintergrund heraus und auch dann die manuellen Tester dann entlastet.
Mhm.
Das ist eigentlich auch geplant bis nächstes Jahr. Und da sind wir auch schon an der Umsetzung dran und das wäre halt geil, dass wirklich wir, dass dann auch die Product Owner und auch die Entscheider dann die Dashboards sehen, okay, Tests laufen, super. Die manuellen Tester haben nicht mehr so viel Stress, alles manuell durchzuklicken. Genau, das ist so ein bisschen, so die Geschichte halt. So,
ein ganz frommer Wunsch, aber unterstütze ich.
Ja, danke für deinen Support. Sehe ich schon viel besser. gut. Was ist deine persönliche Definition von Definition of Done? Oh, jetzt muss er hier richtig
sagen. Boah, das ist halt super teamabhängig, ne? Das ist halt super richtig teamabhängig.
Ausholen hier, richtig ausholen.
Also eine gute Definition of Done ist halt so ambitioniert wie möglich, aber gleichzeitig auch nur so ambitioniert, dass sie realistisch erfüllbar ist. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt in einem Projekt hingehe, wo es kein automatisiertes Testing gibt, kein manuelles Testing, und ich sage, die Definition of Done ist nur dann erfüllt, wenn sozusagen, nachdem das neue Feature hinzugefügt wurde, die Testabdeckung nicht unter 100% gerät. Das ist ja völlig, völlig utopisch, weil der Erste, der ein neues Feature hinzufügt, muss ja dann die kompletten Legacy-Tests für alle existierende. So, ist ja, also sind wir uns einig, ist nicht machbar. Das ist natürlich in der Theorie eine gute Definition of Done, Ja, weil Testabdeckung 100% ist ja geil, aber es ist halt in der Praxis absolut unerreichbar und damit würde es zu einem kompletten Feature-Stop führen. Also ich würde sagen, eine gute Definition of Done ist schon ambitioniert, aber immer so 5% besser als das Team jetzt schon gerade ist. Ja, okay. Damit man so was hat, um sich zu verbessern, darauf hinzuarbeiten. Aber gleichzeitig ist es halt praktisch erreichbar und machbar und nicht komplett utopisch.
Okay, ich werde da noch ein bisschen konkreter. Also sagst du wirklich...
Noch konkreter?
Nee. Weil dieses, du hast ja gesagt, dass das Team besser ist, aber es kann ja an so vielen Ecken besser werden, sein. Ja. Was sind diese Ecken so? Was sind die, wo, was, wie?
Da gibt es eine Menge.
Und für mich ist halt auch wichtig, so auch Thema wie so Dokumentation, dass der Code gut ist und auch entsprechend dokumentiert im Code selber. Muss jetzt nicht jede Zeile, sondern mir geht es immer bei der Code-Doku immer um das Warum. Also wenn du jetzt irgendwas Komisches da gemacht hast, seltsame Code-Snippets, warum ist das so? Okay, das ist so, weil wegen Workaround oder wegen Bug XY. Und auch dann, wenn du dann was, ein PR kann ja auch größer sein, ein neues Feature, dass es auch schön dokumentiert ist irgendwo, dass man das mal nachlesen kann, weil vielleicht ist dann der Entwickler ja dann mal weg oder so und dann hast du ein Problem. Testing, klar, dass der Entwickler das auch selber durchtestet, seine Geschichten. Und dann auch mal Tests nachzieht oder dass halt der Testautomatisierer das dann abdeckt. Ja, dann ist so Definition of Done. Und dann auf den entsprechenden Umgebungen durchgetestet, ne? Also möglichst nah an Produktion irgendeiner Umgebung. Und dann, dass es dann, nachdem es live gegangen ist, also dass auch nochmal auf live dann getestet wird.
Ja.
Und offensichtlich so, okay, live, okay, tschüss, nächstes Ticket. Nee, eigentlich musst du nochmal ein bisschen weiter testen und gucken, ob dann Feature auch auf Produktion jetzt so
sich Kurze wählt. Anekdote.
Ja.
Ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich habe ja einen Kunden mit Unterbrechung, wo ich mal 2 Jahre weg war. Als ich da wiedergekommen bin, Anfang 24, bin ich zu den Entwicklern, zu meinem alten Team in den Raum rein. Da hing noch meine alte Definition of Done ausgedruckt an der Wand von 2019 oder so.
Represent.
Und ich dachte so, ey, cool, benutze die immer noch so, ja.
Geil.
Fand ich ein bisschen sweet.
Also wenn ihr Sebastian Buch
Also wollt, was heißt meine Definition of Done? Also die, die wir halt mit dem Team erarbeitet haben, so, ne? Ja. Aber
nee, schon deine.
Die von mir moderierte.
Ja.
Arbeitet ihr eigentlich auch mit Definition of Ready? Und ich meine jetzt nicht REDDY, sondern ich meine nicht Red Bull.
Kommt halt in dem Projekt jetzt, wo, also was meine Arbeit angeht, nicht. Ich glaube, die Entwickler haben das, glaube ich. Definition of Ready. Ja,
nee, ich meine eher so für den PO. Also sozusagen, wann ist das Ticket gut genug ausformuliert, damit es überhaupt in den Sprint kommen darf?
Ja, da ich nicht in dem Sprint drin bin, in dieser aktuellen Konstellation, den die Entwickler haben.
Ja, okay, weil du so als Tester so
genau, Second
so ein bisschen, Line of Defense bist.
Genau. Bei anderen Projekten aber war ich auch mit drin, also aktuell.
Ich kenne einen Projektleiter, mit dem du mal zusammengearbeitet hast, der das gebraucht hätte.
Boah, ich sage immer, das ist mein Nemesis. Das Lustige ist, wenn ich an Nemesis denke, denke ich mal Resident Evil Nemesis. Also ich denke an eine ganz andere Sache als ihr Zuhörer. aktuell, genau, um auf die Frage jetzt zurückzukommen, aktuell weiß ich, also für mich nein, für das Dev-Team glaube ich schon. Und bei den anderen Projekten, wo ich auch mal mit involviert war im Testing, da war ich richtig involviert, da war das Testing Teil des Sprints. Es gab nur einen Sprint und dann war auch Testing und da gab es auch eine DOR.
Ja. Findest du das besser, wenn du Teil des Sprints bist?
Ja.
Ja.
Also es ist ja dieses diese neue, was heißt neu, aber diese Methode Shift-Left-Testing. Also dass wir möglichst Shift-Left-Testing, alter Schwede. Shift-Left, also dass du möglichst früh schon involviert bist.
Ja, klar.
Auch in den Planung der Tickets. Und
wann ist das eigentlich verloren gegangen? Weil, also,
ich weiß nicht, ey.
Vor ein paar Jahren war es doch gang und gäbe, dass die Entwickler selber Tests für ihren Code schreiben.
Ja, aber es gibt halt Tests und Tests, ne? Also, klar, Unit-Testing machen die selber, Integration-Tests auch noch.
Aber also dann ich habe mit so, Teams gearbeitet, da muss man so Behavior-Tests.
Und dann so End-to-End-Tests. Part von der
Definition of Done.
End-to-End-Test ist halt schwierig dann. Das ist halt schon der Aufwand für einen End-to-End-Test. Ist größer und steht vielleicht nicht mehr im Verhältnis zum Ticket dann oder so.
Ja gut, aber ob das jetzt ein dezidierter Test-Ingenieur macht oder ob die Test-Ingenieurs einfach als Entwickler im Sprint-Team mitarbeiten und jeder schreibt halt die Tests für seine Features selber. So, die Arbeitskraft wird ja nicht mehr oder weniger, es ist einfach nur anders verteilt auf dieselben Schultern. Ne?
Klar. Und die Frage ist halt, wie viel will man auf die Schultern der. Es kommt auch an, auf wie das Projekt aufgebaut ist, ne? Und wie viel Time Pressure und so. Aber in den letzten Projekten, wo ich halt überall war, war das Dev-Team meistens so lang unter, dass die halt noch einen Tester halt gebraucht haben, um ein bisschen die Load rauszunehmen.
Ja, gut, aber man könnte ja auch sagen, wir packen noch einen Entwickler dazu. Und jeder Entwickler schreibt halt die Tests für seine Features selber.
Ja.
Oder über Kreuz. Ich schreibe für deine, du schreibst für meine. Ist ja immer besser, wenn ich nicht meinen eigenen Code teste.
Das stimmt.
Naja, egal. Werden wir heute nicht mehr lösen.
Heute nicht mehr.
Das war Türchen 24, oder? Ja. Cool, freut mich. Schöner Adventskalender. Wollen wir noch Musik aussuchen für die Folge?
Wir können ja auch mal jetzt mal Weihnachten sein lassen.
Ja.
Und bezüglich Musik, aber steht es ja außer Frage, oder?
Ganz klar, dass es einen Weihnachtssong gibt.
Ein Weihnachtssong, ja. Definitiver Weihnachtssong.
Bin mal gespannt, was Suno so hergibt zu dem Thema.
Ja, auf jeden Fall. Schock hat noch mal ein bisschen, aber. Ja, nee, das passt eigentlich so. Von den meinen Fragen hier. Gut.
Gut, dann gehen wir jetzt essen.
Wir gehen essen.
Wir hatten gar keine Getränke heute.
Ich hatte einen Cortado.
Und ich hatte einen Cappuccino mit Zimt.
Soja. Oh, das ist ey, krass. Krasser nicht. Fail. Krasser Weihnachtsfail.
Ja. Krasser Weihnachtsfail.
Alter Schwede.
Ist, ey, gut, wir ist sind ja auch die, schon durch. Die Folge ist außer der Reihe. Vielleicht kann man es damit rechtfertigen.
Ja, okay.
Getränke gibt es immer nur in den regulären Folgen alle zwei Wochen.
Und bei der letzten Weihnachtsfolge?
Müsste ich nochmal reinhören.
Ich auch.
Warte, ich guck mal ganz kurz in die Podcast-Status Excel-Datei. Und zwar. Xmas Special Coda Klischees. Das war unsere fünfte Folge. Okay. Ja, gut, wir haben ja im November
angefangen. Spät angefangen.
Macht Sinn. Ich hatte einen Heineken. Und du hattest eine Fanta Strawberry.
Gut, ja, also.
Haben wir Getränke gemacht. Ja, dann tragen wir jetzt den Cortado und den Cappuccino ein.
Okay, gut, ja.
Damit
okay.
sind die Getränke leider für den Rest aller Zeiten verbannt.
Okay. Alrighty, dann auf jeden Fall Merry Christmas, guten Rutsch, viel Spaß am Essen
und wir sehen uns mit der nächsten regulären Folge am Neujahrstag mit Pano.
Mit, boah, du machst schon so Sneak Peek.
Ich mach schon Sneak Peek.
Krass.
Wir haben einen sehr spannenden Gast am Neujahrstag, der mal ein bisschen frischen Wind hier in unsere angestaubte Bude gebracht hat. Es war eine sehr spannende, dynamische Folge.
Das war cool.
Sehr interessante Einblicke, sehr cooler, hands-on, pragmatischer Typ. Der hat halt auch
20 Jahre Erfahrung.
Ja.
Das merkst du einfach.
War ein
das
mega cooles Gespräch.
Merkst du einfach, der hat Geschichten auf Lager.
Geschichten.
Da hast du keinen Bock mehr.
Ja. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, ich will essen.
Okay, tschüss.
Mach's gut, ciao.
Zwei kleine Nerds, die Stadt liegt still. Lichter im Fenster, die Nacht ist ganz mild. Der Bildschirm leuchtet wie Schnee im Raum. Wir bleiben noch wach gegen Zeit und Traum. Der Kaffee wird kalt, doch die Welt wird warm. Draußen nur Schritte ganz leise und fern. Zwischen To-Do-Lists und altem Streit liegt plötzlich Frieden in dieser Zeit. Und irgendwo im Code ganz leis und klein schleichen die Fehler sich heimlich rein. Zwei kleine Nerds im Weihnachtslicht. Alles wird ruhig, nur das Herz spricht. Kein perfekter Plan, kein klarer Pfad, doch wir kommen an. Egal was war, der Scope Creep Kobold klopft an die Tür, flüstert nur eine Kleinigkeit mehr dafür. Wir lachen müde, sagen sanft nicht heut. Denn selbst der Kobold braucht Weihnachtsfreu. Im Keller grummelt der Flekitestroll. Mal grün, mal rot, nicht so toll. Wir decken ihn zu mit Geduld und Zeit, während es draußen langsam schneit. Vielleicht war das Jahr ein wilder Ritt, doch heute nehmen wir's ein bisschen mit. Zwei kleine Nerds im Weihnachtslicht, wenn selbst der Fehler kurz Pause kriegt. Kein perfektes Morgen, kein großer Plan, doch wir kommen an, wir kommen an. Und wenn das neue Jahr uns fragt, ob wir's endlich besser machen als gedacht, dann sagen wir Step by Step ganz sacht, auch Monster schlafen in dieser Nacht. Nicht